Morgen mit alle zusammen. Nett wieder bei euch zu sein. Endspurt haben wir heute, gell? Zumindest was die Oko anbelangt. Und unser letztes Thema ist heute unterwegs mit dem unbekannten Jesus. Und der gegebene Bibeltext ist im Lukas 24. Das ist, wo die zwei Jünger von Emmaus, von Jerusalem nach Emmaus weggehen. Und ich lese euch da ein paar Verse vor und dann werden wir da reinschauen. Lukas 24 und Vers 13. Und siehe, zwei von ihnen gingen, das ist Ostersonntag, das ist nach der Auferstehung. Zwei von ihnen gingen an diesem Tag nach einem Dorf mit Namen Emmaus, 60 Stadien, das sind 11 Kilometer, von Jerusalem entfernt. Und sie unterhielten sich miteinander über dies alles, was sich zugetragen hatte. Und es geschah, während sie sich unterhielten und miteinander überlegten, dass sich Jesus selbst nahte und mit ihnen ging. Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Er sprach aber zu ihnen: Was sind das für Reden, die ihr im Gehen miteinander wechselt? Und sie blieben niedergeschlagen stehen. Einer aber, mit Namen Kleopas, antwortete und sprach zu ihm: Ja, bist du der Einzige, der in Jerusalem weilt und nicht weiß, was dort geschehen ist in diesen Tagen? Und er sprach zu ihnen: Was denn? Sie aber sprachen zu ihm: Ja, das von Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig im Werk und Wort vor Gott und dem ganzen Volk. Und wie ihn die hohen Priester und unsere Obersten zum Todesurteil überlieferten und ihn kreuzigten. Wir aber hofften, dass er der sei, der Israel erlösen sollte. Doch auch bei all dem ist es heute der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist. Aber auch einige Frauen von uns haben uns aus der Fassung gebracht, hat sich bis heute nichts geändert, die am frühen Morgen bei der Gruft gewesen sind. Und als sie seinen Leib nicht fanden, kamen und sagten, dass sie auch eine Erscheinung von Engeln gesehen hätten, die sagten, dass er lebe. Und einige von denen, die mit uns sind, gingen zu der Gruft und fanden es so, wie auch die Frauen gesagt hatten. Ihn aber sahen sie nicht. Und er sprach zu ihnen: O ihr Unverständigen und im Herzen so träge, an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit hineingehen? Und von Mose und von allen Propheten anfangend, erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf. Und sie näherten sich dem Dorf, wohin sie gingen. Er stellte sich, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sagten: Bleibe bei uns, denn es ist Abend und der Tag hat sich geneiget. Und er ging hinein und blieb bei ihnen, und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch lag, nahm er das Brot, segnete es, und als er es gebrochen hatte, reichte er es ihnen. Ihre Augen aber wurden aufgetan, und sie erkannten ihn, und er wurde vor ihnen unsichtbar. Soweit, so gut. Das ist der Ostersonntag. Und die zwei Männer, die hier von Jerusalem nach Emmaus unterwegs sind, das waren keine ungläubigen Leute, das waren Jünger Jesu. Und am dritten Tag, am Ostersonntag, gehen die zwei von Jerusalem weg und sind niedergeschlagen. Und das ist eigentlich bemerkenswert, weil wo hätten diese zwei Jünger sein sollen an diesem dritten Tag? Die ganze Schar der Jünger hätten eigentlich schon früh am Morgen ans Grab gehen müssen, Spalier stehen mit Blumen und Reis und Jesus erwarten, wie er rausspaziert und ihn empfangen. Denn er hat ihnen ein paar Mal gesagt: Ich werde überliefert, ich werde getötet werden, aber am dritten Tag werde ich auferstehen. Und was tun die zwei? Am dritten Tag gehen sie von Jerusalem weg und sind total niedergeschlagen. Sie gingen weg von Jerusalem. Aber, und wisst ihr, was so schön ist? Hier sieht man die Freundlichkeit Jesu. Jesu hat nicht gesagt, solche Dummköpfe haben sie ein paar Mal gesagt, warum warten sie nicht auf mich? Jetzt können sie weggehen von mir aus. Nein, Jesus geht mit ihnen am Ostermorgen weg von Jerusalem. Er begleitet sie in ihrem Unglauben. Und ich weiß nicht, ob du schon manchmal gedacht hast, so wie ich, wenn doch nur Jesus so leibhaftig neben mir spazieren gehen würde, das würde mein Leben verändern. Nun, diese zwei Männer, beide gläubig, erlebten, wie der auferstandene Jesus Christus neben ihnen ging, ein paar Kilometer, aber wisst ihr, sie haben ihn nicht mal erkannt. Er blieb ihnen unbekannt. Es war der größte Tag der Schöpfung, seit der Schöpfung. Jesus hat den Tod überwunden. Diese zwei Männer sind die Empfänger dieses Lebens. Gott war da. Aber nur weil er da war, die Gegenwart Jesu hat ihr Leben nicht verändert. Wisst ihr, was sie zu Jesus sagten, als er mit ihnen spazieren ging? Sie sagten zu ihm, ja, Jesus wusste ja nicht, wer immer er ist. Weißt du nicht, was geschehen ist in Jerusalem? Bist du der Einzige, der keine Ahnung hat? Und Jesus fragt dann, mir gefällt das, so sagt er, was denn? Erzählt ein bisschen. Jesus hatte Sinn für Humor. Er war ja selbst am Kreuz gehangen, er wusste genau, was geschehen ist. Und sie blieben niedergeschlagen stehen. Und hier kommt der Punkt. Die Gegenwart des auferstandenen Jesus hat ihr Leben nicht verändert. Und wisst ihr, was dasselbe ist heute war? Jesus ist auferstanden und lebt. Er ist jetzt gerade hier. Aber es kann sein, dass seine Gegenwart dein Leben noch kein Stück verändert hat. So wie bei diesen Zweien. Und einige von uns sind heute Morgen hier, niedergeschlagen, gelangweilt. Und wir denken uns, ja, wenn doch Jesus neben uns gehen würde, das würde mich verändern. Ich bin mir nicht sicher. Denn diese zwei Männer, Jesus ging leibhaftig mit ihnen, es hat ihr Leben nicht verändert. Und so wie sie sagen vielleicht einige von uns heute, Jesus, bist du der Einzige, der keine Ahnung hat? Hast du keine Ahnung, wie es mir finanziell geht? Hast du keine Ahnung, wie es mit meiner Gesundheit steht? Hast du keine Ahnung, wie es mir mit meiner Frau geht? Das ist eine Katastrophe zurzeit. Hast du keine Ahnung, wie es in unserer Gemeinde zugeht? Ich habe Probleme, Jesus. Hast du keine Ahnung? Und derselbe Jesus, der damals mit den Jüngern nach Emmaus ging, ist derselbe Jesus, der heute lebt. Denn Jesus ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, wer ging dann mit diesen zwei Jüngern nach Emmaus? Und wenn Jesus auferstanden ist, wo ist er dann heute? Jesus erfreut sich momentan beste Gesundheit. Er ist nämlich hier. Im 1. Korinther Kapitel 15 sagt der Apostel Paulus, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann ist unser Glaube ein völliger Unsinn, dann glaubt ihr umsonst und wir sind die elendsten von allen Menschen. Und dann sagt Paulus, nun aber ist Jesus auferstanden aus dem Toten und die Beweislage seiner Auferstehung ist überwältigend. Wenn wir nur diese Wahrheit lernen würden, dass Jesus objektiv auferstanden ist, seht ihr, objektiv ging Jesus mit diesen beiden Jüngern nach Emmaus, aber subjektiv war Jesus für sie immer noch tot. Objektiv ist Jesus Christus heute lebendig, aber subjektiv, denke manche von uns, ich glaube, der ist gestorben. Und er lebt nicht mehr, so wie wir es im Video gesehen haben. Ich möchte aber sagen, am jüngsten Tag werden wir alle einmal zurückschauen auf unser Leben
Und wir werden erkennen, Jesus war immer da. Und wir müssen lernen, in dieser Wahrheit als Christen zu leben. Ich glaube, was ich euch heute sage, und ich bin froh, dass das die letzte Botschaft ist, für mich ist das die wichtigste Botschaft. Für mein Leben als Christ. Wir müssen lernen, in der Wahrheit zu leben. Und in der Wahrheit zu leben bedeutet, im Wir zu leben. Jesus ist bei mir. Der Unterschied ist wie Tag und Nacht, ob du alleine lebst oder ob du mit Jesus lebst. Ich verwende das öfter, aber stell dir mal vor, du sagst zum Beispiel, ich habe solche Angst, vielleicht vor der Zukunft. Ich habe keine Ahnung, was werden wird. Ich glaube, ich sterbe. Jetzt versuch dasselbe mal im Wir zu sagen. Herr Jesus, wir haben solche Angst. Und Jesus sagt eigentlich nicht. Herr Jesus, wir haben keine Ahnung, was los ist. Doch, ich weiß genau, was ich tue. Herr Jesus, ich glaube, wir beide gehen drauf. Nein, ich bin auferstanden. Wisst ihr, warum viele Christen verwirrt sind in ihrem Glauben? Weil sie bekennen mit ihrem Munde, dass Jesus da ist, ihr Freund, wie wir gesungen haben. Aber sie leben so, als ob sie dauernd alleine wären. Und wisst ihr, was das bedeutet? Du lebst eine Lüge. Und wenn du tagtäglich eine Lüge lebst, dann sei nicht überrascht, wenn du verwirrt bist. Wir müssen lernen, in der Wahrheit zu wandeln, sagt die Bibel. Und in der Wahrheit zu wandeln bedeutet, dass ich mit Jesus Christus lebe. Ein Student hat mal zu mir gesagt, in der Bibelschule, kam er zu mir und hat gesagt, weißt du, Hans-Peter, es ist für mich so schwer, so zu tun, als ob Jesus hier wäre. Ich weiß, was er meint. Ich habe ihn dann gefragt, glaubst du an Jesus? Hat er gesagt, ja. Dann habe ich gefragt, glaubst du, dass Jesus am Ostersonntag auferstanden ist? Hat er gesagt, ja, glaube ich auch. Dann habe ich gesagt, wenn er auferstanden ist, glaubst du dann auch, dass er heute lebt? Hat er nachgedacht und gesagt, ja, glaube ich auch. Dann habe ich gesagt, warum musst du dann so tun, als ob er lebt? Er lebt doch, oder? Er hat gesagt, ja, wahrscheinlich. Dann habe ich gesagt, du kannst höchstens so tun, als ob er nicht leben würde. Denn die Wahrheit ist, er lebt. Jetzt kommt es darauf an, ob du in der Wahrheit lebst oder in der Lüge. Und ihr könnt das gleich nach diesem Vortrag testen. Wenn du auf den Stuhl aufstehst, wo du gerade sitzt, kannst du sagen, ich stehe auf und ich gehe zum Mittagessen. Dann lebst du eine Lüge. Du lebst in der Wahrheit, wenn du sagst, Herr Jesus, wir stehen auf und wir gehen Mittagessen. Dann lebst du die Wahrheit. Wenn du sagst, ich gehe zu meinem Auto und ich fahre zu meinem Haus, dann lebst du eine Lüge. Wenn du sagst, Herr Jesus, wir gehen zu unserem Auto und wir gehen in unser Haus, dann lebst du in der Wahrheit. Freunde, das ist ganz praktisch. Und wenn du das nicht tust, sei bitte nicht überrascht, dass du verwirrt bist über das Christleben, weil du lebst andauernd eine Lüge. So wie diese beiden Jünger nach Emmaus unterwegs waren und eine Lüge lebten. Jesus war da und sie sagten, hast du keine Ahnung, der ist ja gestorben. Er hat gesagt, na, eigentlich lebe ich. Es ist so wichtig zu lernen, in dieser Wahrheit zu leben. Zurück zu unserer Geschichte nach Emmaus. Die Gegenwart Jesu, die Tatsache seiner Gegenwart hat ihr Leben nicht verändert. Sie gingen weiter weg von Jerusalem. Dann hörten diese beiden Jünger wahrscheinlich die größte Bibelarbeit, die je ein Mensch gehört hat, nämlich von Jesus selbst. Wir lesen dann im Vers 25, und er sprach zu ihnen, O ihr Unverständigen und im Herzen so träge an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben, musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit gehen? Und von Mose und allen Propheten anfangen, erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf. Diese zwei Jünger hörten die größte Bibelarbeit, die es je gegeben hat. Ich kaufe mir im Himmel die DVD. Aber wisst ihr, was interessant ist? Sie hörten die größte Bibelarbeit der Welt. Das hat sie auch nicht verändert. Sie gingen immer noch weiter, weg von Jerusalem. Ich möchte euch etwas sagen. Nur die Bibel zu lesen und die Bibel zu kennen und auswendig zu kennen, ändert dein Leben nicht. Du kannst auch hier am Wochenende die besten Predigten hören von Barzani und von wen immer. Es wird dich nicht verändern. Du kannst Predigten hören, Tausende, und du gehst trotzdem niedergeschlagen nach Hause. Bibel kennen, Bibel lesen ist wichtig. Aber bitte lernt, die Bibel ist nicht Gott. Jesus hat einmal gesagt zu den Pharisäern, die kannten die Bibel sehr gut. Zum Teil einen gibt es, einen Arnold Fruchtenbaum, der unterrichtet manchmal in Fackelträgerzentren. Sein Vater war Rabbiner. Und bei der Abschlussprüfung wurde ein Nagel durch die 5 Bücher Mose getrieben, die Tora. Und er musste sagen, auf welcher Seite welcher Buchstabe durchgraben wurde. So genau kennen die die Bibel. Und Jesus sagte zu diesen Menschen, Johannes 5,39, ihr studiert die Schriften, weil ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben. Aber da liegt ihr falsch. Die Schriften sind es, die von mir zeugen. Und wisst ihr, was euer Problem ist? Ihr wollt nicht zu mir kommen, dass ihr Leben habt. Mose hat von mir geschrieben. Ihr müsst zu mir kommen. Die Bibel ist absolut wahr. Alles, was in der Bibel steht, ist wahr. Aber die Bibel ist nicht Wahrheit. Jesus Christus ist die Wahrheit. Natürlich können wir Jesus Christus unter anderem oder in erster Linie aus seinem Wort kennenlernen und erfahren. Aber ich habe keinen Buchglauben, ich glaube an einen auferstandenen Gott. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass die Bibel wichtiger ist wie Jesus Christus. So Johannes 3,16, auf die Art, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er uns ein Buch gegeben hat, auf das alle, die es richtig interpretieren, gerettet werden. So steht's aber nicht. Es steht da, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er uns seinen Sohn gegeben hat. Auf dass alle, die an ihn glauben, gerettet werden. Es geht um ein Leben, um eine intime Beziehung mit dem Herrn Jesus Christus. Seht ihr, wenn ich mit dem Zug nach Hause fahre, dann brauche ich einen Zugplan. Ich muss wissen, wann der Zug fährt. Und der Zugplan ist die absolute Wahrheit über das, was der Zug dann macht. Meistens. Zumindest in Österreich. Ja? Das heißt, um in den Zug einsteigen zu können, brauche ich den Fahrplan vom Zug. Aber ich setze mich nicht auf den Fahrplan, ich setze mich in den Zug. Die Bibel ist wahr, sie ist der Fahrplan, aber die Bibel ist nicht der Zug. Jesus Christus ist es, mit dem ich lebe. Ein lieber Freund von mir, Theologieprofessor, hat zu mir gesagt, ich habe meinen Glauben nie an der Bibel festgemacht, sondern an Jesus Christus. Natürlich ist die Bibel das Zeugnis von Jesus Christus. Aber leben kannst du nicht mit der Bibel, leben musst du mit Jesus Christus. Ich gehe auch nicht heute nach Hause und küsse meinen Ehevertrag, ich küsse meine Frau. Und wisst ihr, was interessant ist? Diese Männer hörten die gewaltigste Bibelstudie ihres Lebens. Die gingen weiter nach Emmaus, weg von Jerusalem. Und wisst ihr was? Es ist eine hochinteressant. Wisst ihr, wann sie Jesus kennenlernen? Vers 31. Vers 30 lese ich. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch lag, nahm er das Brot und segnete es, und als er es gebrochen hatte, reichte er es ihnen. Da wurden ihre Augen aufgetan, und sie erkannten ihn. Wisst ihr, wann diese Jünger Jesus erkannt haben? Als sie in der intimen Gemeinschaft mit ihm Brot gebrochen haben, als sie in dieser intimen Gemeinschaft mit ihm beisammen waren. Da erkannten sie Jesus. Und dann sind sie zurückgelaufen nach Jerusalem und haben den anderen Jüngern erzählt, dass Jesus lebt. Wisst ihr was, liebe Freunde? Du wirst Jesus nie erfahren können, außer in der intimen Gemeinschaft mit ihm selbst. Und ich habe es am Anfang gesagt, es kann sein, dass du 3 Tage hier bist, viele Predigten hörst. Es kann gut sein, dass du nicht einmal 5 Minuten alleine mit Jesus geredet hast. Ich möchte dir was sagen, dann hast du alles versäumt. Es geht nicht um Predigen. Es geht nicht um Singen. Es geht um die intime Gemeinschaft mit Jesus Christus. Nur da werden wir jemals erfahren, dass Jesus die Wahrheit ist und lebt, im eigenen Leben. Dann weiß ich, dass ich es weiß. Sonst bleibt der biblische Glaube, der Christenglaube, ein abstraktes Ding. Man streitet dann herum über sein Wiederkommen und über das 1000-jährige Reich und über die Entrückung. Freunde, das ist nicht, worum es geht. Das ist ja alles ganz interessant. Aber worum geht's? Um die intime Gemeinschaft mit Jesus Christus. Nur da werden deine Augen aufgetan und das Christenleben wird endlich spannend. Darum hat Jesus die Maria gelobt, obwohl sie ein bisschen faul war. Und die Martha hat er getadelt. Er hat zu Maria gesagt, Maria, du hast das bessere Teil erwählt. Denn sie saß zu den Füßen Jesu und hatte die Gemeinschaft mit ihm. Die Martha, die hat dauernd nur gebuddelt und geschaut, dass alles läuft. Ist auch nicht schlecht. Muss auch sein. Aber es gehört beides dazu. Maria hat das bessere Teil erwählt. Und seht ihr, unser Dilemma ist, dass wir oft nur mit christlichen Dingen beschäftigt sind, aber wir leben nicht mit Jesus. Wir tun all das Christliche. Wir haben 5 Bibelübersetzungen zu Hause. Wir haben das Andachtsbuch auf dem Tisch, sogar der Neukirchner Kalender an der Wand. Der Fisch ist auf dem Auto, das Kreuz hängt um den Hals. Johannes 3,16 auf dem T-Shirt. Aber es ist nur ein Problem, wir leben nicht mit Jesus. Jesus lebt und er wünscht sich nichts mehr, als dass wir mit ihm leben. In der Apostelgeschichte Kapitel 1, da ist ein eindrücklicher Vers, da geht Jesus noch 40 Tage lang mit seinen Jüngern, geht der Auferstandene noch in dieser Welt herum. Er zeigt ihnen noch 40 Tage, worauf es ankommt, bevor er in den Himmel gefahren ist. Und da lesen wir in der Apostelgeschichte Kapitel 1 und Vers 3, Diesen hat er sich auch nach seinem Leiden in vielen sicheren Kennzeichen lebendig dargestellt, indem er 40 Tage hindurch von ihnen sich sehen ließ und über die Dinge redete, die das Reich Gottes betrafen. 40 Tage lang ist der auferstandene Jesus Christus mit seinen Jüngern gegangen und hat ihnen alles erklärt, worauf es ankommt. Und wisst ihr, was der eine Satz, der mir hier so gefällt? Er sagt, in vielen sicheren Kennzeichen hat er sich als lebendig bewiesen. Wisst ihr, was da witzig ist? Hier steht in vielen Kennzeichen. Wie viele Zeichen brauchst du, dass du weißt, dass einer lebt? Eigentlich nur eins. Ich bin im Bergrettungsdienst, auch im Höhlenrettungsdienst. Und oft, wenn die Leute holen, die halben leben noch, die halben sind tot. Und wisst ihr was, wenn ich hinkomme, am Anfang siehst du ja nicht von der Weiten, ob der lebt oder nicht mehr, gehst hin und dann mache ich halt mal so und dann sagt er, oh, ich bin da, dann sage ich, denke ich mal, ja, schaut aus, dass er lebt, aber einmal probiere es noch. Lebst du wirklich? Und dann sagt er, ja, tut weh, einmal muss ich noch schauen, nochmal. Ein Blödsinn. Du brauchst eigentlich nur ein Kennzeichen, dass jemand lebt. Und wisst ihr, was Jesus getan hat? In vielen sicheren Kennzeichen hat er bewiesen, dass er lebt. Und wisst ihr, warum er das getan hat? Weil das ist unser Problem. Wir glauben es nicht. Viele Christen glauben zwar an einen gekreuzigten Christus, aber sie glauben nicht, dass er heute lebt und interessiert ist am Alltag deines Lebens. Wisst ihr, wo Jesus hingehört? Nicht nur in so Veranstaltungen, so nett sie sind. Jesus ist nicht eine Sache von Worten und Konzepten und Abstraktionen. Das Leben mit dem lebendigen Herrn spielt sich ab mit kranken und schreienden Kindern. Dort ist Jesus lebendig. Mit einem launischen Ehepartner, Mit einem Auto, das gerade kaputt gegangen ist oder einen Unfall hast, da gehört Jesus hinein. In die alltäglichen Dinge des Lebens, mit Rechnungen, die bezahlt werden müssen, das ist, wo Jesus inkludiert werden möchte. Und das müssen wir als Christen lernen. Er lebt. Und wenn er lebt, ist er interessiert. Ich war zeitlang mal in Österreich gepredigt und da kam ein Mann nachher zu mir und sagte, weißt du was, Hans-Peter, ich gehe oft mit Jesus spazieren, aber ich kann mich nie konzentrieren. Ich rede mit ihm. Er ist ein Holzhacker und ein Skilehrer ist er auch. Und er hat gesagt, aber dann höre ich eine Motorsäge und dann muss ich wissen, was jetzt ist für eine Motorsäge, Husqvarna oder ein Stiel oder was. Und ich bin schon wieder abgelenkt. Oder sagt er, ich liebe Traktoren und höre einen Traktor, ich muss wissen, ist das ein Steyr oder ein Ferguson, was ist das? Und sage, warum unterbricht dich das? Wenn du das nächste Mal spazieren gehst mit Jesus und du redest mit ihm über was immer, über deine Frau oder Kinder oder über deine Gesundheit oder über deine Freunde und dann hörst du eine Motorsäge, dann sag, Jesus, jetzt schauen wir uns die Motorsäge an, lass uns hingehen. Glaubst du, er ist nicht interessiert? Glaubst du, er ist ein Idiot oder was? Er ist doch interessiert am Leben, er ist auferstanden. Aber weißt du, wir tun immer so, da gehört er hin. Da zu einer Veranstaltung, da muss er schon sein. Aber bei der Motorsäge, das geht ja Jesus nichts an. Wie kommen wir auf so Ideen? Keine Ahnung, wie wir dazu kommen. Da gehört Jesus hinein. Und wenn du das mal einen Traktor hörst, dann geh mit Jesus und schau an, ob es ein Steirer oder sonst was heißt. Jesus ist interessiert an deinem Leben. Und Freunde, nur hier, wir Christen leben real, sonst bleibt das eine Abstraktion. Und es interessiert keinen Menschen. Es ist auch so, viele, oder manchmal habe ich den Eindruck, wir leben nicht in der Gegenwart mit Jesus Christus, sondern wir vertrösten uns immer auf die Ewigkeit. Und ja, zum Christenleben gehört der Blick in die Zukunft, unbedingt. Und ich bin so froh, eine ewige Heimat bei ihm zu haben. Aber ich denke immer an das Wort Jesus an die Martha und Maria, als er Lazarus auferweckte, da sagte er, ich bin die Auferstehung und das Leben. Er hat nicht gesagt, ich war die Auferstehung. Er hat auch nicht gesagt, ich werde es einmal sein. Ich bin der Ich Bin. Ich bin der ewig Gegenwärtige. Und Jesus will heute mit uns leben. Und wisst ihr, auch mit Hölle und Himmel haben wir oft so ein Problem, finde ich. Aber wisst ihr, was Himmel ist? Und das erkläre ich auch nicht Christen, die nicht an Gott glauben wollen. Himmel ist die ewige Gegenwart Gottes in direkter Form. Du wirst ihn sehen, wie er ist. In der Ewigkeit wirst du für ewig in der Gegenwart Gottes stehen und leben. Und wisst ihr was? Wenn ein Mensch in diesem Leben nicht mit Gott leben will, warum will er dann in den Himmel? Das ist für ihn der falsche Ort. Wenn ein Mensch mit ganzem Herzen nicht mit Jesus Christus hier und heute leben will, wenn er gelangweilt ist in der Gegenwart Gottes hier, warum will er dann in den Himmel? Und wenn ich keine Freude an Jesus habe, dann muss ich ganz ehrlich sagen, warum geht man nicht lieber in die Hölle? Denn Himmel ist nichts anderes als die ewige Gegenwart Jesu Christi in sichtbarer Form. Das ist Himmel. Und wenn ein Mensch das nicht will, muss er nicht hin. Unser Leben ist ein Freudenfest in der Gegenwart Jesu. Und Jesus lebt heute nicht weniger als vor 2000 Jahren. Und wenn wir Jesus einmal im Himmel sehen, wie er ist, dann lebt er kein Stück mehr als heute. Er lebt. Du kannst nämlich nur leben oder tot sein. Und wenn er lebt, dann lebt er jetzt. Und was sich Jesus wünscht, ist, dass du und ich mit diesem Jesus hier und heute unterwegs sind, dass wir mit ihm rechnen und dass wir in dieser engen Gemeinschaft, in dieser Intimität unsere Augen aufgetan werden und wir ihn erkennen. Das wünsche ich uns. Jesus bleibt nicht unbekannt. Er will bekannt sein. Aber wir müssen das in der intimen Beziehung zu ihm tun. Ich möchte euch ermutigen, geht spazieren mit Jesus. Trinkt einen Kaffee mit Jesus. Mache ich öfter mal, einmal im Monat. Ungefähr. Geh in ein Kaffeehaus, setz mich hin, nur mit ihm. Bestelle übrigens nur einen Kaffee. Sonst kommen die Kellnerinnen immer durcheinander. und habe einfach eine nette Zeit mit ihm und rede mit ihm. Manchmal nehme ich die Bibel mit, manchmal nicht, das ist völlig egal. Rede einfach mit ihm. Inkludiere Jesus, ob du am Traktor sitzt oder Holzhackeln gehst oder im Büro sitzt, ist völlig egal. Schließe Jesus in dein Leben ein, das heißt es, unterwegs zu sein mit Jesus. Und dann lernst du auch den Vers kennen, bete ohne Unterlass, lebe einfach mit ihm. Freunde, es ist nicht kompliziert. Es ist nicht kompliziert, man muss sich nur darin üben. 1. Timotheus 4,7, übet euch in der Gottesfurcht. Es braucht eine gewisse Übung, ja, das stimmt. Und es müssen gewisse Hürden überwunden werden, ja, das stimmt auch. Aber jede Beziehung will gepflegt werden. Falls du mal heiratest und du es noch nicht bist, dann will ich dir eins sagen, du musst lernen, mit deiner Frau zu leben. Beziehung ist Arbeit. Und so dürfen wir auch lernen, mit Jesus zu leben. Wenn du Jesus hast, hast du alles, was du brauchst. Das heißt aber nicht, dass du weißt, wie du mit ihm leben musst. Und das ist eine Übung, dieses Leben mit ihm. Ich bete noch, lieber Vater, ich danke dir so für diesen Morgen. Danke, Vater, für diese Geschichte der Emmaus-Jünger, die weggingen von Jerusalem, die dir eigentlich nicht geglaubt haben, die niedergeschlagen sind, obwohl du gerade auferstanden bist, der größte Tag seit der Schöpfung. Aber Herr, sie gingen weg, niedergeschlagen. Und du in deiner Freundlichkeit, Herr Jesus, lässt sie nicht einfach davongehen in ihren Unglauben, sondern du begleitest sie. Und sie erkennen dich beim Brotbrechen. Vater, ich danke dir so dafür, dass der Herr Jesus auferweckt ist und heute lebt. Und wir möchten lernen, als deine Kinder mit dir zu leben. Und wir möchten uns als Brüder und Schwester gegenseitig ermutigen, in dieser Intimität mit dir zu leben. Und dafür danke ich dir auch für diese Konferenz, für diese OKO. Danke, dass es dazu dient, uns gegenseitig zu ermutigen, mit dir zu leben. Und untereinander uns zu lieben und uns gegenseitig anzunehmen und gegenseitig Hilfe zu sein am Weg mit dir. Denn darum geht es einzig und allein. Herr, segne diese lieben Leute und mach sie zum Segen für tausende andere Menschen. In Jesu Namen. Amen.